Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Rabe Info auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Polizei räumt Sitzblockade. Anti-AKW-Protestierende sind mit ihrer Aktion trotzdem zufrieden. Pünktlichkeit und politische Partizipation. Ein Somalier über das Leben in der Schweiz. Am Mikrofon begleitet sie Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die arabische Revolution geht weiter. Gestern haben Hunderttausende in Jemen demonstriert. Sie fordern den sofortigen Rücktritt des langjährigen Machthabers Saleh. Saleh weilt immer noch im Ausland. Er wurde Opfer eines Anschlags und weilt seither in Saudi-Arabien. Seit Anfang Jahr demonstriert die Opposition gegen ihn. Dabei sind schon mehr als 200 Menschen getötet worden. Auch gestern kam es zu Ausschreitungen. Nun sollen die Proteste ausgeweitet werden. Die USA verstärken den Druck auf die Schweizer Banken. Bis morgen sollen Daten freigegeben werden. Falls das nicht geschieht, droht der amerikanische Vizejustizminister mit Klagen gegen 9 Banken. James Cole will detaillierte Zahlen zur Steuerhinterziehung. Falls die Schweiz nachgibt, bricht sie eigenes Recht. Falls sie auf dem Bankgeheimnis beharrt, drohen den betroffenen Banken milliardenhohe Bußen. Im Moment ist noch nicht klar, wie die offizielle Schweiz reagiert. Reagiert hat jetzt schon die Börse. Die Aktien der Grossbanken sind am Sinken. Gestern stimmte die waadtländische Stimmbevölkerung gegen ein Stimm- und Wahlrecht von ausländischen Mitbürgerinnen. Fast 70% sagten Nein zu einem Stimm- und Wahlrecht auf Kantonsebene. Heute schon dürfen Ausländer und Ausländerinnen im Kanton Waadt auf Gemeindeebene politisch mitbestimmen. Auf kantonaler Ebene mitbestimmen dürfen sie nur in Neuenburg und im Kanton Jura. In Bern scheiterte vor einem Jahr eine Abstimmung über ein Stimm- und Wahlrecht auf kommunaler Ebene. In allen Kantonen der Schweiz müssen Menschen ohne Schweizer Pass Steuern zahlen. In mehreren Schulanlagen in der Stadt Bern wurde der Schadstoff Naphthalin festgestellt. Das teilten die Stadtbauten Bern heute mit. Im Moment ist klar, dass 2 Kindergärten und eine Schule betroffen sind. Sowohl bei den Kindergärten Haspelweg und Rossfeld als auch bei der Schulanlage Manuel wurde eine zu hohe Konzentration des Schadstoffs festgestellt. Naphthalin kann zu Geruchsbelästigungen und Befindlichkeitsstörungen führen, zum Beispiel Kopfschmerzen. Vorgesehen ist, die Anlagen zu sanieren. Bis dahin werden kurzfristige betriebliche Maßnahmen ergriffen, das heißt, in gewissen Zimmern wird nicht mehr unterrichtet. Stadtbauten Bern plant nun, alle Schulanlagen auf Schadstoffe zu überprüfen. Wir kommen noch zum Wetter. Der Nachmittag bleibt voraussichtlich trocken. Auch die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Die Temperaturen betragen höchstens 18 Grad. Der morgige Dienstag verspricht viel Sonne mit einigen Restwolkenfeldern. Das Thermometer klettert auf 21 Grad. Übermorgen Mittwoch erwartet uns am Morgen Sonne, gegen Mittag nimmt die Bewölkung zu, am Nachmittag kann es vereinzelt wieder regnen. Es wird höchstens 20 Grad warm. Aufs Wochenende hin ist mit veränderlichem Wetter zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Gestern rief die AKW-AD-Bewegung zur Sitzblockade vor dem Kernkraftwerk Mühleberg auf. Das AKW läuft im Moment nicht, weil dringend notwendige Revisionsarbeiten durchgeführt werden. Ende September soll Mühleberg aber wieder Strom liefern. Inzwischen wurden jedoch weitere Sicherheitsmängel festgestellt. Deshalb fordern viele AKW-Kritikerinnen, Mühleberg nun ganz vom Netz zu nehmen. Eine dieser Kritikerinnen ist Alexandra Hottinger. Sie und ein paar Dutzend weitere Aktivistinnen unterstrichen ihre Forderung gestern mit einer Aktion. Ich habe kurz vor der Sendung mit Alexandra Hottinger gesprochen und sie gefragt, was gestern passiert ist.
Gestern Morgen, kurz nach 7, haben wir den Zugang zum AKW Mühleberg blockiert. Es waren zu Beginn ca. 50 Personen anwesend. Das hat sich dann während des Verlaufs des Tages auf etwa 100 gesteigert. Im Verlauf des späten Nachmittags haben wir dann noch den zweiten Zugang zum AKW Mühleberg blockiert auf einer Brücke. Und damit war das AKW vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Wir haben dies getan, weil unsere Forderung ganz klar ist, dass das AKW Mühleberg sofort vom Netz muss, weil es ist nicht sicher.
Jetzt ist es aber so, dass die Polizei ziemlich schnell auf den Plan war und ihre Sitzblockade aufgelöst hat. Wie ist das vonstatten gegangen?
Ich teile die Meinung gar nicht, dass die Sitzblockade schnell aufgelöst wurde, weil sie dauerte immerhin über 12 Stunden fast. Von dem her waren wir den ganzen Tag da. Es war dann aber so, als das AKW vollständig abgeriegelt war und auch der Damm, die Polizei sich leider entschieden hat, die Blockade aufzulösen.
Wie schätzen Sie den Erfolg Ihrer Aktion ein? Also einerseits haben Sie 12 Stunden ausgeharrt, aber Sie sitzen jetzt nicht mehr da offensichtlich. War es trotzdem ein Erfolg?
Wir haben mit der Blockade unsere Forderung sehr klar sichtbar gemacht. Wir fordern die Außerbetriebnahme des gefährlichen Schrottreaktors. Für die Räumung haben wir kein Verständnis, weil es ist schlussendlich die BKW und das ENSI, die aufgehalten werden müssten, denn sie gefährden weite Teile der Bevölkerung, solange Mühleberg am Netz bleibt. Aber wir haben uns auch jederzeit gewaltfrei, aber sehr entschlossen verhalten.
Haben Sie das Gefühl, dass es in dem Sinn etwas gebracht hat, dass jetzt diese Wiederinbetriebnahme gestoppt wird, oder sind Sie eher pessimistisch?
Wir sind der Meinung, dass wir Anwesende einen weiten Teil der Bevölkerung vertreten und auch, dass wir ein sehr starkes Symbol gesetzt haben. Und im Wissen, dass die Anti-AKW-Bewegung diese Form des Protestes auch positiv aufnehmen wird. Und wenn man betrachtet, wie die Vertuschungs- und Verfälschungspolitik des ENSIs funktioniert, denken wir, dass solche Formen des zivilen Protestes auch weiter Zulauf finden werden. Weil in so einer Situation muss man selber Verantwortung übernehmen und den Betrieb von Mühleberg stoppen.
Sagt Alexandra Hottinger von der AKWAD Mühleberg aus Sitzenbewegung. Ob weitere Aktionen geplant sind, konnte sie im Moment noch nicht sagen. Laut der Mühlebergbetreiberin BKW soll das Kernkraftwerk spätestens Ende September wieder laufen.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Dürreperiode, Hungersnot, Krankheiten und ein andauernder Bürgerkrieg. In Somalia leiden die Menschen. Das hören wir und lesen wir tagtäglich in den Nachrichten. Auch in der Schweiz, im Kanton Bern, leben Menschen, die aus Somalia geflüchtet sind, wegen der katastrophalen Versorgungslage oder aber auch wegen der verworrenen politischen Situation. Unser Kopf der Woche lebt seit 12 Jahren in der Schweiz. Yahya Dalib Ahmed ist interkultureller Übersetzer. Er betreibt eine Anlaufstelle für Somalier, die in Bern und der Region leben. 1991 fiel die staatliche Ordnung in Somalia auseinander. Ein Bürgerkrieg begann. Yahya Dalib Ahmed flüchtete. Shane Mackay wollte von ihm wissen, warum er in die Schweiz kam.
Das war Zufall. Ich glaube nicht, dass die meisten Somalier in der Schweiz als Ziel zum Flüchtlingen zu fragen. Damals, wir wollten alles nach Skandinavien oder Großbritannien, wo wir große Möglichkeit haben zu Integrationen. Prozess einfach ist für die Somalier. Ich komme nicht mit regulares Pass oder mit dem Visum. So, dann kam ich mit dem Schleppen und alles, was ich hatte, alles Geld, war Ende Station Schweiz.
Sie sind dann hier in ein Erstaufnahmezentrum gekommen, nehme ich an.
Genau, das war in Basel. Dann wurde mir nach Glarus geschickt, Mollis und Naflis. Und dort haben wir ein paar Wochen dort geblieben, ohne Interview und so, weil die Anzahl von Flüchtlingen damals vom Ex-Jugoslawien-Balkangebiet war so viel. Dann sind wir, man hat uns geschickt nach Kreuzlingen. Dann wurden wir nach Kanton St. Gallen geschickt, wo wir verteilt waren zu verschiedenen Asylheimen. Ich wurde nach Wallenstadt geschickt, auf Wallensee. Das war ein Asylheim, wo ich gedacht habe, ich bin wieder zurück nach Mogadischu. Dort waren sie meistens Alkoholsüchtige und Kriminellen und so weiter. Ich habe auch mich geäußert, dass ich nicht dort leben konnte.
Wie ist es passiert, dass Sie dann dort weg konnten?
Gut, ich konnte nicht schnell weggehen. Ich musste dort lang bleiben. Normalerweise waren die Leute höchstens 6 Monate und danach haben sie Transfer bekommen. Aber ich habe das so nicht gekriegt. Es war nicht nur schlecht, dass die Leute haben sie einander geschlagen, sondern es hat keine Möglichkeit gegeben, zum Beispiel keinen Deutschkurs gegeben. Es hat überhaupt keine Aktivitäten gegeben. Es war nur einfach schlafen und schlagen, nichts anderes. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und bin ich zu ihr gesucht. Ich habe meine Tasche dort gebracht und meine Kleider. Wurde Kleider und Gegenstände oft gestohlen und so. Mit der Zeit sind wir verheiratet und dann habe ich Arbeit gefunden. Dann war ich los mit dem Asylprogramm.
Noch mal ein bisschen zurück. Wie findet man sich zurecht? Sie haben anfangs gesagt, das ist ganz anders als dort, wo ich herkomme. Berge, Schnee, kalt. Wie klimatisiert man sich hier an? Was macht man, um sich hier irgendwie wohlfühlen zu können?
Wenn ich jetzt spreche, dass ich hier in Bern lebe, das ist total anders. Aber wenn man in einem kleinen Dorf in Sarganland zum Beispiel lebt, wo immer wieder auf den Schlagzeilen steht, die Flüchtlinge haben sie was gestohlen, die Flüchtlinge sind sie Kriminellen und so, dann ist es richtig schwierig, mit dem Land mitzumachen oder gut zu leben. Aber wenn man eine Arbeit hat und eine kleine Stadt oder große Stadt lebt, da kann man immer einen Weg finden. Vor allem mit dem Kalt, man gewohnt, dass es einen Winter gibt. Das gibt Jacke, Schale und große Schuhe und so weiter.
Sie haben sich eine neue Existenz aufbauen müssen. Sie haben wieder bei Null, nehme ich an, anfangen müssen. Mittlerweile sind Sie sehr vielseitig aktiv. Sie haben es gesagt, interkulturelle Übersetzer. Sie haben eine Beratungsstelle und Sie sind auch in der Gewaltprävention tätig. Die Beratungsstelle, dort habe ich gelesen, es ist eine Beratungsstelle für Somalierinnen und Somalier hier in Bern. Dort vermitteln Sie auch schweizerische Regeln und Werte. Wie haben Sie diese gelernt?
Ich bin verheiratet mit einer Schweizerin. Ich kenne die Familienstrukturen und wie eine Schweizer selber anhält mit den Regeln und so weiter. Ich habe jahrelang auch bei der Polizei und Gerichten übersetzt. Da sehe ich auch, was sind die Konsequenzen, was ist der Unterschied hier in Somalien. Und noch mehrere Instituten habe ich auch gearbeitet, was mit Regel oder Recht zu tun hat. Ich hatte auch viele Sachen gelesen. Was sind die Regeln von den Flüchtlingen? Was müssen sie achten und so? All die Sachen habe ich zusammengesammelt und habe ich auch 2 Jahre Weiterbildung abgeschlossen als Ausbildung für die interkulturelle Übersetzung und Kulturvermittlung von der Interkultura hier in Bern. All die Sachen hat es mir ermöglicht und durch meine Erfahrung Leute zum Erklären, was zu tun, wenn, je nachdem, was sie in der Hand haben oder was sie anlegt an ihnen.
Wenn Sie jemanden beschreiben müssen, der frisch in der Schweiz ist, was muss er unbedingt wissen? Wie sind denn diese Schweizer?
Pünktlichkeit ist sehr wichtig hier in der Schweiz. Das, was bei unserer Kultur in Somalien ist sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel sagt, wir treffen um 3 Uhr, das heißt in Somalien spielt keine Rolle zwischen 3 und 4, 5, 6. Man kann immer kommen, wenn man will. Aber hier 3 Uhr ist richtig 3 Uhr. Selbst wenn es etwas dazu kommt, sollte man telefonieren und sagen, hey, ich komme 15 Minuten später. 15 Minuten komme ich später in Somalia, wenn ich einen Verwandten rufe. Die lachen darüber.
Im Moment ist Somalia wieder sehr in den Medien. Was ist es denn, was die Medien nicht erzählen, was wichtig wäre zu erzählen?
Die Medien erzählen sie zum Beispiel, dass dort eine Tour gibt und Glückskette wird gesammelt, Geld und so weiter. Unter den Stichworten Horn Afrika. Horn Afrika ist nicht nur Somalia, es ist Äthiopien, es ist Kenia, es ist Djibouti und so weiter. Was wir fragen ist, wer ist zuständig für Somalia, wenn man alles Horn Afrika, diese Länder haben sie ihre eigene Regierung. Es wird alles auf diese Regierung geschickt und geholfen und die werden ihre eigenen Leute zuerst helfen. Uns ist bewusst, wenn eine Mutter ihre eigene Kinder krank sind oder hungrig, wenn man ihnen etwas gibt, zuerst gibt sie ihre eigenen Kinder, bevor die anderen Kinder. Das meine ich, die Leute, die im Moment betroffen sind, das ist nicht nur Dabab oder Grenzgebiete, sondern innerhalb der Stadt. Was ist wichtig ist, wie man erreicht diese Sinne. Man sagt immer, die Schuld sei die Rechtsextremisten, wir können nicht dort erreichen. Es gibt NGOs von Türkei oder Kuwait oder so, die kleine Stadt wie Kuwait hat die Menschen dort direkt erreicht. wir werden uns ein bisschen freuen, wenn unsere Leute direkt die Sache auf dem Hand zu geben und Informationen fragen, die somalischen Leute, die hier leben. Es leben ja Leute, die früher vor der Stadt gearbeitet haben. Es gibt Ärzte, die hier leben. Es gibt Vereine in Genf, in Zürich, hier in Bern. Sollte man ein bisschen uns auch etwas fragen, was sehen wir, wo ist die Lücke, wo kann man zusammenarbeiten, wo sollen wir einzielen, wo ist keine Gefahr, wo ist für uns die Gefahr. Wir würden gerne mal auch was sagen, wie in Norwegen oder Schweden oder England, aber wir sind hier nicht ernst genommen quasi.
Sie haben das vorher schon erwähnt, ganz am Anfang, als ich Sie gefragt habe, ob die Schweiz als Fluchtland ein Ziel war. Und Sie haben dann gesagt, nein, es wäre mehr Skandinavien oder England, wo man besser integriert wird. Mhm. Was ist denn, ich meine, es sind ja Länder, es sind eigentlich Nachbarländer, was ist in der Schweiz so anders? Warum funktioniert das nicht?
Wir haben uns auch das gefragt. Warum funktioniert hier es nicht? Sind wir zu faul oder sind wir nicht fähig, Deutschsprachige zum Beispiel zu lernen? Ich glaube nicht, dass es hängt an uns, dass wir nicht die Sprache lernen können. Die Sprache kann man schon lernen, wenn die Menschen eine Moral hat. Also quasi, ich weiß, ich kann hier leben und Arbeit finde ich. Ich würde auch ein Teil von diesem Volk. Aber wenn Sie sehen, zum Beispiel die somalischen Leute, die Anfang 90er Jahre hier gekommen sind, die sind immer noch vorläufig aufgenommen. Dann fragen Sie die Leute, warum sollte ich mich integrieren? Selbst nach 15 Jahren würde ich hier wie eine Flüchtlingin leben. Das ist nicht Holland, das ist nicht Skandinavien, das ist nicht England. Wenn ich wäre dort, dann würde ich das machen. Ich bin extra gereist nach England und nach Skandinavien, habe ich auch Verwandten und Bekannten, um zu beobachten, was machen sie die Somalier so dort. Ich habe einfach mir vorgestellt, dass sie auch Vereine haben, wie was wir hier suchen, dass sie fordern die Landsleute, dass sie auch die Sprache lernen, was wir auch hier machen. Wir erzählen die Leute, das ist die Schlüssel für die Integration. Aber was wir erlebt haben in Skandinavien, die sind zu weit gegangen, dass sie auch in politischen Parteien mitarbeiten. Sie sind aktiv in dem politischen Thema. Wenn ihr gehört habt, diese Anschlag bei Norwegen, bei jungen Sozialisten und so weiter, da hat es auch viele Somalier gegeben, die gestorben sind. Hier hört man nicht, aber wir sehen vom YouTube oder somalischen Fernsehen oder schwedischen Fernsehen. In Norwegen haben wir auch gesehen, dass die Jungen dort tätig sind. Wir wollen im Moment nicht in Politik einmischen. Zuerst einmal, dass wir zurechtkommen. In diesen Ländern gibt es so viele somalische Restaurants, so viele somalische Supermärkte. Man kann in London zum Beispiel kaufen Weihrauch aus Somalia. Hier, wir haben vielleicht ein oder zwei Läden. Das zeigt, dass wir sind nicht da immer noch.
Das sagt Yahya Dalib Ahmed. Er war unser Kopf der Woche. Er betreibt eine Anlaufstelle für somalische Flüchtlinge in Bern. Diese ist auch im Internet präsent unter www.help-somali.org. Morgen Dienstag um 14 Uhr findet in Bern eine Kundgebung von somalischen Flüchtlingen statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 5. September. In der Redaktion waren Cheyenne Mackay und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.